Ich möchte heute ein paar Gedanken noch aussprechen über das Thema Einheit der Jünger Jesu. Gerade auf dem Hintergrund dessen, dass wir ja vor kurzem die Anerkennung, staatliche Anerkennung erhalten haben durch einen Zusammenschluss. Da geht es um Einheit von 5 Freikirchenbewegungen. Da ist das Thema Einheit sehr, sehr wichtig. Gerade auch im Blick auf den Gottesdienst, den wir in 2 Wochen in der Stadthalle in Ternitz feiern werden mit Christen, Gläubigen aus dem verschiedensten Hintergrund. Einheit ist etwas, was für Jesus etwas ganz, ganz Kostbares ist, und deswegen hat er auch gerade in seinem letzten großen Gebet, das uns aufgezeichnet ist im Johannesevangelium im 17. Kapitel, dafür gebetet vor seinem Leiden und seiner Hinrichtung. Und da steht in Kapitel 17 die Verse 20 und 21, nehme ich nur jetzt heraus. Und Jesus betet da zum Vater. Und er sagt, aber ich bitte nicht nur für diese allein, also die für die Jünger, die vor ihm da waren, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden in Zukunft, also für alle Jünger Jesu. Nämlich, ich bitte, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ihr Lieben, das Thema Einheit ist etwas, was uns ja vollkommen bewusst ist, auch in seiner Bedeutung. Und ich möchte nur ein paar wenige Gedanken sagen von vielen Möglichkeiten, über dieses Thema Einheit zu reden. Nur um es wieder einmal bewusst auch in unser Herz zu legen und dass wir uns immer wieder auch ein Stück weit prüfen können, wie stark leben wir in diesem Einssein. Wobei ich nicht alles im Detail ausführen kann. Für Jesus ist das Einssein seiner Jünger wichtig. Hier werden 2 Dinge, neben vielen anderen, beschrieben, die der Hintergrund sind. Er sagt, die Einheit der Jünger Jesu, also unsere Einheit, soll eine Widerspiegelung sein der Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Also weil der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in einer ganz tiefen Einheit leben, deswegen sollen auch das Leben der Jünger dieses Einssein widerspiegeln in dieser Welt. Die Einheit in Gott soll auf dieser Erde repräsentiert und wiedergespiegelt sichtbar werden in der Einheit der Jünger Jesu. Und das Zweite ist, dass durch das Einssein der Jünger Jesu eine starke evangelistische Ausstrahlung und Kraft ausgeht, so dass durch das Erleben der Einheit unter den Gläubigen die Menschen in dieser Welt Jesus erleben. Dass Gott Jesus gesandt hat, dass Gott Jesus als den Erlöser gesandt hat, als der die Einheit stiftet und so weiter. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und darum ist es auch wichtig, dass wir darüber uns immer wieder einmal Gedanken machen, was denn eigentlich mit dieser Einheit gemeint ist. Nun, es ist offensichtlich, das kann ich nur ganz kurz erwähnen, Einheit meint in diesem Sinne nicht etwas, was auf einer rein sachlichen Ebene stattfindet. Die Einheit, von der Jesus spricht, ist nicht eine Einheit, die nun darin zustande kommt, dass alle Christen dieselbe Lehre haben. Also eine Einheitslehre. Dass sie alle dasselbe denken, dass sie alle in derselben Weise die Bibel und verschiedene Stellen interpretieren, dass es keine Unterschiede gibt. Natürlich ist eine größtmögliche Einheit in der Lehre immer erstrebenswert. Das ist nicht egal. Aber das ist nicht die Voraussetzung. Wir müssen in den grundlegenden, heilsnotwendigen Dingen absolut eins sein, auch in der Lehre. Aber darüber hinaus gibt es so viele auch Unterschiede, größere, kleine Unterschiede, die nicht im Letzten ein Hindernis sind für Einheit. Weil die Einheit wird nicht geschaffen dadurch, dass wir alle dasselbe denken, alle dasselbe lehren, alle dieselbe Meinung haben über verschiedene theologische Fragen. Einheit kommt auch nicht dadurch zustande, dass wir versuchen, dass wir alle zu einer Organisation gehören. Das wäre ein grobes Missverständnis. Also sozusagen durch eine Einheitskirche, durch eine Einheitsorganisation, wo wir alle zu einem einzigen Gebilde gehören, das organisatorisch auch strukturell so zusammengefasst ist. Dieses Zusammengehören in einer Kirche macht uns noch nicht eins. Es ist, wo es immer noch möglich ist, und darum haben wir diesen Weg auch beschritten unter den Freikirchen, ist es eine tolle Sache, aber es ist nicht die Voraussetzung, um eins zu sein. Das schafft nicht die Einheit. Also, was ich sagen möchte, ist einfach einmal diesen Gedanken, Einheit unter den Gläubigen entsteht nicht dadurch, dass wir alle dieselbe Theologie haben und entsteht auch nicht dadurch, dass wir alle derselben Organisation angehören. Das große Thema der Einheit in der Bibel und vor allem im Neuen Testament und von Jesus her ist auf einer personalen Ebene zu sehen und nicht auf einer sachlichen Ebene. Einheit ist etwas, was zwischen Personen geschieht. Das Urbild von Einheit ist die Einheit zwischen der Person des Vaters, der Person Jesu und der Person des Heiligen Geistes. Das ist etwas, was mit sozusagen mit einer personalen Begegnung und Beziehung zu tun hat, die als eine Einheitsbeziehung verstanden werden kann. Und wenn es um eine personale Beziehung geht, die Einheit irgendwo qualifiziert, dann spielt sofort das Herz der Person. Das ist der Mittelpunkt. Einheit ist bei Jesus immer Herzenseinheit. Herzenseinheit. Wir können die Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist schwer beschreiben, weil uns da die Möglichkeiten fehlen, das wirklich auszudrücken. Aber wenn man es sozusagen mit menschlichen Mitteln beschreiben würde, das Höchste ist zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Herzensbeziehung. Und das, was innerhalb dieser Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist ist, das soll auch abfärben und soll auch in uns, unter uns das Eigentliche sein. Die Herzensbeziehung, die wir zueinander haben, das begründet Einheit. Das macht uns eins. Wir könnten in allen theologischen Fragen eins sein. Wir könnten alle in derselben Kirche sein und trotzdem nicht eins sein. Eins werden hat etwas zu tun mit unserer Herzensbeziehung zueinander, wie wir zueinander stehen. Lasst mich das mal ganz grob so definieren. Einheit entsteht dort, wo Menschen in ihrem Herzen von einer leidenschaftlichen Liebe zu Jesus erfüllt sind. Und diese Herzenshaltung miteinander teilen. So entsteht Einheit. Das heißt, die Einheit, die wir haben mit Jesus, führt zu der Einheit, die wir untereinander haben. Und diese Einheit zu Jesus gipfelt in einer leidenschaftlichen Liebe zu Jesus. Und diese leidenschaftliche Liebe zu Jesus muss sofort ihren Ausdruck gewinnen. Und will ihren Ausdruck gewinnen darin, dass wir diese Liebe miteinander teilen, dass wir sagen, jeder Einzelne, der auch in einer leidenschaftlichen Liebe zu Jesus steht, mit dem bin ich eins. Und wenn mich vieles theologisch oder strukturell unterscheidet, aber meine Leidenschaft für Jesus, die bringt mich aufs Engste, herzensmäßig zusammen mit denen, die auch Jesus von ganzem Herzen lieben. Ganz egal, ob sie zu unserer Gemeinde gehören oder zu einer anderen Kirche gehören oder was auch immer, im gesamten Leib Christi. Sozusagen dort ist das Entscheidende, worum es eigentlich geht. Und diese Herzensbeziehung, das ist das Wort, Herzensbeziehung, die müssen wir erstreben. Danach müssen wir trachten. Das müssen wir ausleben, anfangen untereinander. Es ist nicht genug, wenn wir einer Meinung sind. Das ist nicht der Punkt. Sondern es geht darum, dass unsere Herzen einander näher kommen. Dass wir in unserer herzlichen Liebe zueinander wachsen. Eine Liebe zueinander, die nicht abhängig ist, ob mir der andere gefällt oder ob der andere zuwider ist, ob der andere eine andere Meinung hat und was auch immer. Das ist sozusagen das Herzstück von Einheit, dass wir uns durch den Heiligen Geist von Herz zueinander fügen lassen. Als die Gemeinde in Jerusalem beschrieben wurde, in Apostelgeschichte 4, da heißt es, und sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist Einheit. Sie mussten nicht immer alle derselben Meinung sein, aber ein Herz und eine Seele. Und dieses berühmte Lied von Zinzendorf, Herz und Herz vereint zusammen. Das ist es. Da heißt es nicht Theologie und Theologie vereint zusammen oder Kirche und Kirche vereint zusammen, sondern Herz und Herz. Wenn unser Herz mehr und mehr zueinander wächst, dann werden wir auch mehr und mehr eins in unserer Lehre. Das ist ein Ergebnis daraus, aber nicht die Voraussetzung. Dann werden wir auch schauen, wo können wir uns mehr auch organisatorisch zusammenschließen, wenn unser Herz zueinander auch irgendwo mehr und mehr hineinkommt. Und ihr Lieben, vielleicht diesen Gedanken. Paulus beschreibt ein wenig diese Herzenshaltung. Da gäbe es ja so viel zu sagen, wie sich das nun praktisch ausdrückt. Ich will es in ganz wenigen Beispielen, die uns das Neue Testament bietet, zum Ausdruck bringen, wie diese Herzenseinstellung aussieht zueinander. Also das Erste, das ist das Entscheidende. Je brennender mein Herz für Jesus, umso mehr wird der Heilige Geist mir auch eine Liebe, eine brennende Liebe, Herzensliebe zu meinen Geschwistern geben. Das ist abhängig voneinander. Das ist der Wunsch Jesu, wenn nicht Sünde dazwischen steht, zwischen uns, die wir nicht abgeben wollen. Ja, aber es ist so, dass wir können nicht Gott lieben und den Nächsten, das ist zunächst einmal derjenige, der auch in der Gemeinde mit uns zusammen ist, den können wir nicht hassen. Das ist eine Unmöglichkeit, biblisch gesehen. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Gottesliebe und Nächstenliebe, Gottesliebe und Geschwisterliebe. Wie schaut denn diese Art von Liebe aus, diese Herzenseinstellung zueinander, in der wir wachsen sollen? Das ist ja nicht einfach so vom Himmel heruntergefallen, sondern es geht darum, dass wir uns dazu entscheiden, dass das immer stärker wird an uns, diese Art von Einheit, dass unsere Herzen einander näher kommen. Dass unsere Herzen einander näher kommen, bei allen Unterschieden, die da sind und noch bleiben dürfen. Paulus hat im zweiten Kapitel des Philipperbriefes etwas darüber geschrieben. Und er schreibt zum Beispiel, macht meine Freude nun darin vollkommen, so schreibt er das, dass ihr eines Sinnes seid, einmütig beisammen seid. Das ist dieses Wort sozusagen eines Sinnes, das heißt eine Herzensgemeinschaft haben. Und nun macht er auch deutlich in verschiedenen Punkten, wie er das versteht. Er erklärt das im nächsten Vers und sagt, niemand, erstens, tue etwas aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Das heißt, wenn wir in der Gemeinde aus Eigennutz handeln, und um unsere eigenen Ehre willen Dinge tun und unsere eigene Ehre auch in den Beziehungen zueinander eine Rolle spielt, dann stören wir die Einheit. Das wäre eine ganze Predigt natürlich jetzt. Ja, niemand tue etwas aus Eigennutz oder um eigener Ehre willen. Punkt Nummer 1. Das zeigt Herzenshaltung. Punkt Nummer 2. Ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Das ist der nächste Satz, den Paulus dann formuliert. Ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Ihr Lieben, das ist, versteht ihr, da geht es nicht um Lehre, da geht es um Herzenseinstellung. Das hat eine ganze Menge von Folgen, wieder eine eigene Predigt. Nächsten Satz, den Paulus schreibt. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient und dem anderen nützt. So entsteht Herzenseinheit. Das ist das, was in der Gemeinde sozusagen Platz greifen soll. Ein Wegschauen von sich selbst und ein Hinschauen auf den anderen in dem Sinne, wie kann ich dem anderen dienen? Einheit entsteht nicht dadurch, dass ich sage, wie kann der andere mir dienen? Dass wir so in einen Hauskreis zum Beispiel gehen, wie können die anderen mir dienen? Sondern dass wir so hineingehen und sagen, wie kann ich dem anderen dienen? Wie kann ich dem anderen nützlich werden? Niemand schaue auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und das Vierte, was Paulus hier formuliert, jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und jetzt kommt dieser herrliche Hymnus, den er hier beschreibt über das Kommen Jesu in diese Welt. Nämlich, er sagt dann über die Gesinnung Jesu, er, der nicht wie an einem Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, er nahm Knechtsgestalt an, er war ein Diener der Menschen und er hat sozusagen sein Leben hingegeben in den Tod. Was heißt das? Einheit, wenn Paulus das so formuliert, heißt Hingabe an den anderen, bis letztlich zur Bereitschaft, füreinander zu sterben. So wie Jesus für uns gestorben ist. Sein Leben zu geben für den anderen. Das ist Einheit. Diese Herzenshaltung, die können wir nicht von uns selber aufbringen. Ja, das ist im Extremfall jetzt so gemeint. Aber es meint ja vieles, wo wir ein Leben führen in Hingabe zu dem anderen. Nicht in der Erwartung, dass der andere mir alles gibt, was ich zum Leben brauche oder um meine Dinge abzudecken oder meine Ehre zu befriedigen oder was auch immer. Ihr Lieben, das sind alles einzelne Themen, über die man natürlich jetzt sehr viel sagen könnte. Ich will es nur so hineinwerfen, um uns einfach, jeder weiß ja auch, was damit gemeint ist. Also das sind wichtige Dinge. Jeder achte darauf, nicht auf das Seine, sondern dass es auf einem anderen dient. Wenn das meine Herzenseinstellung ist, wächst Einheit untereinander. In dieser Weise, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass sozusagen Einheit hat etwas zu tun damit, dass Jesus seine Jünger, und dazu gehören wir ja auch, versteht als eine Familie. Wenn über Einheit die Rede ist, dann ist oft über diese Gemeinschaft die Rede, die man als eine Familie bezeichnen kann. Oder Paulus verwendet auch den Begriff Leib. Aber es ist dasselbe. Leib und Familie ist sicher dasselbe. Was damit gemeint ist, mit diesem Familienbegriff, zunächst einmal Folgendes. Jeder wird in die Einheit der Familie hineingeboren. Wir werden alle Christen erst dadurch, dass eine Geburt in uns erfolgt. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann schenkt er uns sein Leben. Das heißt, es wird sein Leben in uns geboren. Und durch diese Geburt, dass wir jetzt Kinder Gottes geworden sind, Kinder Gottes, das schafft unter uns eine Familienzusammengehörigkeit. Wenn jemand sein Leben Jesus gegeben hat, gehört er dadurch zu der Familie Gottes und die ist höher, enger, intimer als jede menschliche Familie. Damit werte ich die menschliche Familie nicht ab. Aber das, eine menschliche Familie, kann ja auch ein Ausdruck dieser göttlichen Familie sein, wenn alle auch ihr Leben Jesus gegeben haben. Aber ich sage nur, das ist eine Art von Zusammengehörigkeit, die so stark ist, wie Paulus das sagt, zum Beispiel durch den Leibgedanken, dass man nur gewaltsam die Teile dieses Leibes, die Teile dieser, die Glieder dieses Leibes, die Teile dieser Familie nur gewaltsam auseinanderreißen kann. Und wenn man sie auseinanderreißt, sterben die Glieder. So eine Art von Gemeinschaftseinheit im Sinne eines Leibes, einer Familie, denkt Paulus. Wir sind so zusammengefügt in eine Familie, dass wir tatsächlich zusammengehören und nicht auseinanderdividiert werden können, außer wir lassen es zu durch Sünde. Aber diese Einheit hat etwas zu tun damit, dass wir uns als Familie verstehen, weil wir zu derselben Familie gehören und weil wir dadurch nun verstehen lernen müssen, ich bin ein Kind Gottes. Ihr seid Kinder Gottes, daher gehören wir zusammen. Ja, wir gehören nicht nur zusammen, wir sind gerufen, an einem Strang zu ziehen, wie in einer guten Familie. Wir sind gerufen, uns voneinander abhängig zu machen. Wir werden eine Familie sein, die einander schützt, die nichts Schlechtes übereinander redet. Die nicht sozusagen, wo man nichts über den anderen kommen lässt, auch wenn der andere einem nicht immer gut zu Gesichte steht. Es gibt auch in Familien Spannungen. Aber die Zusammengehörigkeit als Familie, die ist immer höherrangig. Und die will Jesus sehen. Dass wir aus dieser Zusammengehörigkeit auch die Spannungen, die es gibt unter den Kindern Gottes, dass die geregelt werden, dass die gelöst werden, dass die angegangen werden. Dass man trotz dieser Unterschiedlichkeit, ihr Lieben, eine Einheit bildet. Und nun sagt es ja Jesus fast in diesem Sinne, die Einheit der Christen untereinander mit ihrer gesamten Unterschiedlichkeit ist der größte Test der Gemeinde in der Welt. Der größte Test für die Gemeinde in der Welt ist, ob sie aufgrund der Tatsache, dass sie eine Familie sind, dass sie in einer Herzenshaltung zueinander, miteinander verbunden sind aufs Engste, ob sie trotz ihrer Unterschiede in den Charaktereigenschaften, na, wie gehen oft einem die Charaktereigenschaften eines anderen auf die Nerven? Auch innerhalb der Gemeinde. Dass wir trotz dieser Charaktereigenschaften, trotz anderer Meinungen, trotz anderer Verhaltensweisen, trotz anderer Rasse, und was alles noch an Unterschiedlichen da ist, dass wir eine Herzenshaltung zueinander entwickelt haben, die es in dieser Welt nicht gibt. Das ist der Test. Wir können noch so schön von Einheit oder von Jesus reden. Wenn wir nicht untereinander diese Einheit leben, sind wir kein Zeugnis für Jesus. Jesus schaut nicht nur auf meine Beziehung zu ihm, sondern er schaut auch genauso interessiert auf meine Beziehung zu den anderen. Jesus ist nicht nur wichtig, dass ich wachse zu ihm hin. Es ist genauso wichtig, dass ich wachse zu den anderen hin, die mit mir eins sind. Denn nur so, wenn wir trotz dieser Unterschiede, versteht ihr? Trotz dieser Unterschiede eins sind durch unsere Herzensverbundenheit, dann wird die Welt etwas sehen, was sie ihresgleichen nicht sieht. Das ist unmöglich in dieser Welt. Das ist das stärkste Zeugnis für Jesus. Dass Menschen, die so unterschiedlich sind, dass Menschen, die auch trotzdem noch Sünder sind, die aneinander sich reiben, dass sie aber in ihrer Herzenshaltung so leben, dass sie ständig aus der Vergebung leben, dass sie ständig darauf achten, dass ihre Herzen rein sind zueinander, auch wenn man sozusagen Schwierigkeiten oft miteinander hat. Dass man trotzdem in dieser Herzenshaltung lebt. Das muss die Welt erkennen. Darum ist tatsächlich die Schar der Jünger Jesu eine Alternativgesellschaft zur Welt. Und wenn wir das nicht sind, haben wir unseren Auftrag als Jesu Jünger eigentlich mehr oder weniger verloren. Und ihr Lieben, lasst mich das zum Schluss jetzt noch sagen. Für Paulus ist der Gedanke der Einheit des Leibes, der Familie, so hoch, dass er zum Beispiel in 1. Korinther 10 und 11, wo es um das Abendmahl geht, ja, dass er in diesem Zusammenhang davon spricht, dass er sagt, wenn Menschen, Christen, Jünger Jesu, von dem einen Brot essen und von dem einen Kelch trinken und dadurch in einem höchsten Maß ihr Einssein zum Ausdruck bringen durch die Teilnahme an diesem Mahl, aber diese Menschen nicht in ihrem Herzen eins sind, also das, was sie hier tun, mit ihrem Verhalten nicht übereinstimmt, nicht deckungsgleich ist, dann wird das der Gemeinde zum Schaden. Ihr Lieben, es ist nicht nur so, dass wenn wir nicht in diese Einheit wachsen, mehr und mehr, dass es dann halt, sind wir halt weniger eins. Na gut, kann halt Jesus nicht zu viel mit uns anfangen. Nein, Paulus sagt, es wird uns zum Schaden. Da gibt es keine Neutralität oder irgendwie ein Stehenbleiben. Jesus will, dass wir wachsen, wachsen, wachsen. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr den Leib Christi nicht achtet, das heißt, wenn es nicht diese Herzenshaltung untereinander gibt, im Zusammenhang mit Abendmahl sagt er, das ist der Grund, sagt Paulus, warum es vielleicht unter euch, in Korinth schreibt er das, vermehrt Kranke sind, vermehrt Schwache sind und auch einige, die schon frühzeitig gestorben sind. Das ist doch Schaden. Für den Neue Testament ist Einheit nicht eine Nebensache. Da hängt etwas daran. Das heißt, da sind wir alle in einem Maße herausgefordert. Und es ist ganz wichtig, dass was wir tun, was wir feiern, wenn wir das Abendmahl feiern, dann zelebrieren wir geradezu die Einheit. Wenn die aber nicht gedeckt ist durch unsere Herzenseinstellung zueinander, in dem Maße. Es geht nicht darum, dass wir da perfekt sind, sondern es geht darum, dass wir sehen, wo wir selber ein Hindernis sind, wo wir selber schuldig werden auch an dieser Einheit und wo wir das ernst nehmen und Buße darüber tun und Schritte in die Herzenseinheit stellen, auch und gerade zu denen hin, die uns nicht so zu Gesichte stehen. Ihr Lieben, Liebe zueinander ist nicht ein Gefühl, sondern ist eine Einstellung und ist eine Entscheidung. Ich kann mich zu einem Menschen, der mir nicht zur Gesichte steht, sage ich mal so allgemein, mich entscheiden, ihn zu lieben in der Kraft Jesu. Mich entscheiden, ein reines Herz gegen ihn zu überhaben. Entscheiden, nicht in Anklage gegen ihn zu leben. Wenn das mein Thema ist, dann wird Gott das ehren. Das ist eine Art von Einheit, von Herzenshaltung, die Gott möchte. Und ihr Lieben, da muss jeder sozusagen auch seine Herausforderungen annehmen, seine Herausforderungen ernst nehmen. Und das gilt für alle Beziehungen, in denen wir leben. Ehe Nummer eins. Ich möchte in der nächsten Zukunft einmal über Ehe reden. Nummer eins. Familie. Einheit in der Familie. Und das ist absolut nicht leicht, ihr Lieben. Weil man kennt sich ja so wie niemand anderer untereinander. Und da in dieser Herzenshaltung, von der ich geredet habe, trotz unterschiedlicher Charaktere, trotz unterschiedlicher, was auch immer, ja, es gibt. Und das geht weiter hinein in die Gemeinde. Die Hauskreise. Übergemeindlich. Überkonfessionell. Ihr könnt das ausdehnen auf alle Ebenen. Aber es geht immer um das Herz. Das wollen wir mitnehmen. Es geht immer um das Herz. Das Herz muss rein sein dem anderen gegenüber. Muss zugewandt sein. Wir müssen aus dieser Herzenseinstellung, die der Vater zum Sohn und der Sohn zum Heiligen Geist und der Heilige Geist zu Vater und Sohn und so weiter haben, davon müssen wir uns anstecken lassen. Dass das dann auch zueinander anfängt zu fließen. Mehr und mehr und mehr. Dann fallen wir wieder einmal, dann stehen wir auf, tun Buße und es geht weiter mehr und mehr und mehr. Und ihr Lieben, das ist eine Gemeinde, so eine Gemeinde meine ich jetzt, weltweit gesehen jetzt und auch im Einzelnen, so werden wir die Welt gewinnen für Jesus. So, dass wir das ausstrahlen. Nicht nur das Zeugnis des Einzelnen, sondern das Zeugnis, das wir gemeinsam geben. Und das ist auch wichtig für diesen Gottesdienst, den wir am 22. in Ternitz feiern. Da haben wir eine neue, nächste Gelegenheit, auch diese Einheit zu leben, nicht zu demonstrieren. Das heißt, was vorstellen, was vielleicht nicht wirklich ist, das ist Schein, sondern es muss etwas ausgedrückt werden, was in unserem Herzen ist. Und da dürfen wir ja auch noch ein bisschen nachdenken und vielleicht auch notwendigerweise Buße tun, wenn da unsere Herzen nicht rein zueinander sind. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns eins machen willst. Wir sind schon eins, dadurch, dass wir zu deinen Kindern geworden sind, dass wir neu geboren sind. Aber Herr, wir möchten in dieser Einheit, die du geschaffen hast, wachsen. Und wir bitten dich auch, dass du uns zeigst, jedem Einzelnen persönlich, wo da ist ein Hindernis in dem Wachstum zur Einheit, zu der Herzenseinstellung zueinander, wo es da etwas gibt, was du bereinigen möchtest. Hilf uns dazu. Und danke, Herr, dass du da etwas Wunderbares mit uns vorhast. Amen.